Wir wollen lesen heute Abend den 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Abvers 2. Letztes Jahr, zu dieser Zeit, betrachteten wir erst das erste Buch Mose, ab Kapitel 3, Vers 1. Und als wir redeten über Mann und Frau und wie die Frau von der Schlange verführt wurde, habe ich einen kleinen Exkurs gemacht über die Ordnung Mann und Frau und wie sie dargestellt wird in der Gemeinde durch zwei symbolische Handlungen. Durch die Bedeckung der Frau und durch das Nichtbedecktsein des Mannes. Und diese kurze Ausführung hat einige Leute sehr neugierig gemacht und wir haben darüber geredet. Und so heute Abend werden wir ein Thema behandeln, was irgendwie einen ganz anderen Charakter hat als die zwei Themen an den vorigen Abenden, wo wir Jesus im Mittelpunkt stellten. Heute Abend wollen wir zumindest die fünf christlichen Symbole streifen, aber wir wollen den Löwenanteil unserer Zeit damit verbringen, dass wir reden über diese zwei vernachlässigten Symbole des bedeckten Hauptes der Frau und des unbedeckten Hauptes des Mannes. Ich tue das mit Furcht und Zittern und werde dann am Ende erklären, warum. Bevor wir in den Text einsteigen, ist es interessant, in 1. Korintherbrief zu lesen, in dem Buch, das am meisten zu tun hat mit göttlicher Ordnung in der Gemeinde, dass alle fünf Symbole erwähnt werden, zumindest vier werden ausdrücklich erwähnt und ein angedeutet in den 10. und 11. Kapiteln. Die Taufe auf Mose, Kapitel 10, Vers 1 und 2, geistliche Speise und geistlicher Trank, die das ganze Volk Gottes genossen hat in der Wüste, die Gemeinschaft, die wir haben, ähnlich wie die Gemeinschaft am Tisch des Herrn im Alten Testament, wo der Anbeter, der Opfernde Gemeinschaft hat mit dem Altar, aber auch die Priester, die ihren Lebensunterhalt vom Altar bekamen, sie hatten Gemeinschaft am Tisch des Herrn bei dem Friedensopfer an dem großen Altar. Und das besagte die ganze Segnungen, die kommen und die fließen vom Altar, die kommen aus einer Verbindung, aus einer Beziehung mit Gott. Und ebenso, wir bezeugen, dass wir unsere Segnungen von diesem Gott haben, dem wir begegnen an einem anderen Tisch, mit Brot und Wein. Wir alle nehmen teil an einem Brot und zeugen damit, dass wir ein Brot sind. Wir alle nehmen teil an einen Kelch und dort bezeugen wir, dass wir gemeinsam in dem Genuss des neuen Bundes, in dem Genuss der Sündenvergebung gekommen sind. Und dann in Kapitel 11 werden die Symbole des bedeckten Hauptes der Frau und des unbedeckten Hauptes des Mannes vor Augen geführt. Und dann weiter im Kapitel ab Vers 17 wiederum die Symbole von Brot und Kelch. Die Bibel ist ein Buch voller symbolischen Handlungen und Gegenständen. Gottes Haus oder Gottes Wohnung im Alten Testament hatte symbolischen Charakter. Viele von uns haben gewinnbringende und erbauende herrlichende Vorträge über die Stiftshütte oder über den Tempel Gottes gehört. Dieser Tempel, diese Stiftshütte besonders, war ein Bild, ein Abbild sozusagen von einer Vision, die Mose bekommen hat an dem Heiligen Berg. Er hat Einblick bekommen und gesehen, vielleicht sogar die wahrhaftige himmlische Hütte. Und so diese irdische Abbild stellte Wahrheiten dar, betreffend der ewigen himmlischen Wirklichkeit der Wohnung Gottes in anderen Sphären. Wenn du Möglichkeit gehabt hast, die Bücher von Paul Kina anzuschauen, dann siehst du dargestellt ein Muster oder ein Abbild von der Stiftshütte. Das heißt, es ist ein Abbild von einem Abbild von der wahrhaftigen Hütte. Und was kann man lernen von diesen wunderbaren Symbolen? Auch der Gottesdienst bei dieser Stätte ist mit Bedeutung geladen. Die verschiedenen Opfer und die verschiedenen Riten und Handlungen der Priester zeigen uns etwas von dem Charakter Gottes. Wie heilig Gott ist und dass man Gott nicht nahen kann, ohne das Blut eines Stellvertreters. Sie zeigen uns etwas über das Verhältnis zwischen Gott, einem heiligen, rechtschaffenen Gott und sündigen Menschen und wie Menschen Gott nahen können. Sie zeigen uns bildhaft den großen Erlösungsplan und die verschiedenen Auswirkungen oder die verschiedenen Aspekte des Werkes Christi am Kreuz. Sie sind sozusagen Gottes Bilderbuch. Sie zeigen uns auf sehr grafische Weise all das, was Gott für uns getan hat in Christus. Und du wirst wohl bemerkt haben beim Lesen des Alten Testaments, dass nichts den eigenen Vorstellungen der Anbeter überlassen wurde. Gott hat sehr vorsichtig, sehr deutlich und unmissverständlich dargestellt, wie er angebetet wird und wie diese ganzen Gegenstände auszusehen hatten und wie der Ablauf des Gottesdienstes sein sollte. Nichts wurde dem Vorstellungsvermögen der Menschen überlassen, denn eben diese symbolischen Handlungen hatten solche ewige und geistliche Tragweite. Gottes Symbole sind nicht zweitrangige Sachen, denn sie stellen erstrangige Prinzipien und Wahrheiten dar. Natürlich wissen wir, dass es bei der Verwaltung von Symbolen große Gefahren gibt. Das sieht man schon im Alten und im Neuen Testament. Wie in Zeiten des Abfalls, in Zeiten des Zerfalls, das Erste, was vernachlässigt wurde normalerweise, war der gottgemäße Anbetung Gottes. Und der erste Schritt zur geistlichen Erneuerung war der Wiederaufbau des Altars. Und wir sehen, wie sehr das Volk Gottes Gott verordnete Prinzipien oder Symbole vernachlässigt hat, einerseits. Und andererseits, zur Zeit Jesu, auch während der späteren Propheten, haben Menschen gemeint, dass wenn sie diese Riten des Alten Testaments praktizieren, dann ist alles klar und in Ordnung. Sie haben Zuflucht gesucht, nicht in einer realen Gehorsamsbeziehung zu Gott, sondern in den Ablauf ihres Gottesdienstes. Viele Menschen werden enttäuscht eines Tages. Sie werden meinen, sie gehörten dazu. Sie werden stehen vor verschlossenen Türen. Und aus der Ferne werden sie sehen Abraham und Isaak, Jakob und die ganze Heiligen. Sie werden sehen Paulus und Petrus und Pierre Durand, seine Schwester Marie. Sie werden sehen Wilhelm Busch, nicht Max und Moritz Wilhelm Busch, aber sie werden die Leute sehen, den großen Umzug, wenn sie kommen zum messianischen Festmahl. Und sie sind draußen. Und sie meinten, sie wären dabei gewesen sein. Sie hätten dabei sein sollen. Und sie werden anklopfen und sagen, Herr, tu uns auf. Und dann werden sie sagen, du hast doch mit uns gegessen und getrunken. Und du hast auf unseren Straßen gepredigt. Oh, wie verhängnisvoll ist diese Annahme, das Teilnahme an einem Mahl mit dem Herrn, Essen mit dem Herrn und Trinken mit dem Herrn, sei das bei einer Mahlzeit während der Tage seines Fleisches oder sei das eine religiöse Handlung, ein Festmahl mit dem Herrn, mit Brot und Kelch, oder das Hören des Evangeliums. Das deswegen, weil man dabei war auf Erde, dass man dabei ist im Himmel. Oh, was für ein großer Betrug. Und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Die Verwaltung göttlicher Symbole sind auf keinen Fall ein Ersatz für persönliche Erkenntnis des Herrn selbst. Das ist das Wesentliche. Und das gehört betont heute Abend. Die Symbole drücken ewige, heilsnotwendige Gegenstände aus. Sind sie aber so unwesentlich? Und die Christenheit war nicht eindeutig besser als Judentum. Was sehen wir in der Christenheit heute? Die größte Gruppe von bekennenden Christen oder Namenschristen gehören zu einer Kirche, deren Basis Sakramentalismus ist. Symbolische Handlungen von geweihten Priestern. Und es ist irgendwie eine Wechselwirkung. Nur ein geweihter Mann, der geweiht wird von einem Bischof, kann die Symbole verwalten. Die ganze Magie funktioniert nicht durch meine Hände irgendwie. Niemand hat leere Hände auf meinen leeren Kopf gelegt. Und so ich kann irgendwie das Zaubern nicht vollbringen, was heilsnotwendig wäre. Und aber Millionen von Menschen verlassen sich auf geweihte Hände und symbolische Handlungen und meinen deswegen, sie sind bei Gott, bei ihrer Kirche gut aufgehoben. Und auf der anderen Seite, die protestantische Kirche im Wesentlichen vernachlässigen Gottes Symbole. Und das besonders unter den Freikirchen. Manchmal ist mir vorgehalten, uns in Salzburger Land vorgehalten worden, warum bringt ihr das Brot jeden Sonntag? Ihr seid gesetzlich. Und weiters, ihr seid wie die Katholiken. Und der Grund, warum man seltener das Brot brechen will, ist eben deswegen, weil die Katholiken tun es jeden Sonntag. Aber die Katholiken tun es jeden Sonntag, die Katholiken tun es jeden Tag, zweimal. In Anlehnung an das Alte Testament. Wir tun etwas oder lassen etwas nicht, weil eine andere Gruppe ist, mit denen wir nicht konform gehen können, es nicht tut und nicht lässt. Es geht uns nicht darum, was gewisse Kirchen getan haben oder tun. Es geht uns darum, hoffentlich heute Abend, was die Heilige Schrift sagt. Und wir wollen Sie befragen in diese Frage der göttlichen oder der neutestamentliche Symbole. Wir werden beginnen, wo ich den Schwerpunkt lege heute Abend, mit Kapitel 11, mit den zwei vernachlässigten Symbolen, zumindest im Westen vernachlässigt, und in unserem Jahrhundert vernachlässigte Symbole. Wenn wir Zeit haben, werden wir die anderen drei Symbole streifen. Lesen wir zusammen 1. Korinther Kapitel 11, Abvers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner eingedenkt seid. Und die Überlieferungen, wie ich sie überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, dass des Weibes Haupt aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott, jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, als wenn sie geschoren wäre. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lass sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Manne, denn der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn gleich wie die Frau vom Mann ist, also ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht auch selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Weil das Haar ihr anstatt oder für eine Schleier gegeben ist. Wenn es aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. Unsere Hoffnung, unser Vorhaben ist, dass diese Symbole nie zu reinen Formsachen werden. Wir wollen nie so weit kommen, dass wir die Herrlichkeit hinter diesen Symbolen nicht sehen. Taufe, das Herrenmahl, sie können zu Formsachen werden. Wir können schnell unseren Sinn für die Majestät und die Größe Gottes und seines Heilplanes und von seinem Heilplan verlieren. Wir können zum Brotbrechen kommen, wie gewohnt. Irgendwann einmal werden wir 14, 15, 16 und wir denken und die Eltern denken, jetzt ist es etwas so weit. Wir sollen getauft werden irgendwann und sind doch keine Heidenkinder und haben irgendwo an einer Freizeit nach dem Drängen der Kindertante gesagt, ja, ich glaube es. Und jetzt ist es so weit und wir lassen uns taufen und wir werden zugelassen. Dann alles nach Schema. Wir hoffen nicht, dass das der Teil ist von irgendjemand hier. Heute ist jemand getauft worden. Gott beugte sich herab aus dem Himmel, um zu hören dieses Begehren nach einem guten Gewissen. Gott selbst war da heute. Das war ihm nicht egal. Egal, was du gedacht hast, er beugte sich herab. Er wollte diese Antwort der Täuflinge hören. Und wenn ich diesen Abschnitt vorlese, kann ich irgendwie Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht verdrängen. Aber du bist so gesetzlich, Fred. Eine Frau kam in unsere Gemeinde, ihr Mann bekam eine Arbeitsstelle da in der Nähe von St. Johannen. Sie kam aus einer freikirchlichen Gemeinde in Wien und sie sagte am ersten Sonntag, das ist sehr lebhaft hier, Fred, sehr schön, aber wir in Wien sind nicht so gesetzlich. Und was sie meinte, war die Bedeckung und das Schweigen der Frau in der Gemeinde zusammenkommt. Wisst ihr das Letzte, was ich denke, wenn ich diesen Abschnitt lese? Das letzte Wort, das mir in den Sinn kommt, ist gesetzlich. Das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, ist herrlich. Denn wir lesen hier von einer dreifachen Herrlichkeit. Der Mann, und das musst du wirklich, Ladies, in Glauben nehmen, stellt die Herrlichkeit Gottes dar. Der nächste Schritt ist wirklich leichter. Die Frau ist das herrliche Wesen an dem Menschenpaar. Das bestreitet niemand in diesem Zimmer. Und drittens, das Herrliche an einer Frau, ihre Ehre, wenn sie schönes Haar hat, wenn sie langes Haar hat, ihre Ehre ist ihr Haar. Das ist Herrlichkeit, Leute, das ist nicht Gesetzlichkeit. Aber wie gehen wir um mit dieser dreifachen Herrlichkeit? Das ist die Frage. Ein herrlicher Abschnitt. Und durch diese Symbole zeigen wir unsere Ehrfurcht vor Gott, unsere Haltung zu seiner Autorität und zugleich unsere Achtung füreinander, jeder in seiner bestimmten Gott verordneten Rolle. Zuerst einmal, Vers 2, ein Vorwort des Lobes. Die apostolischen Überlieferungen werden festgehalten. Ja, Überlieferungen oder Lateinisch, das Wort aus dem Lateinischen, das wir haben, Tradition, das ist nicht immer positiv verwendet in der Bibel und besonders nicht unter Christen heute. Man hat wenig für Traditionen übrig. Natürlich, wenn man denkt an die schlechte Bedeutung von Traditionen, Dinge, die überliefert werden, und an Autorität gewinnen, etwa wie ein Schneeball an Gewicht und Masse gewinnt, als es bergab rollt. Natürlich diese Traditionen, die im Gegensatz zur Bibel sind, wie die Traditionen der Ältesten. Eine Tradition, die etwas wegnimmt von der Aussage der Schrift oder etwas hinzufügt. Das sind schlechte Traditionen. Und damit wollen wir nichts zu tun. Traditionen, die mischen Christentum mit Judentum. Oder tun neuen Wein in alte Schläuche, Christentum in jüdischem Gewand. Das sind schlechte Traditionen. Und sind zu verurteilen. Und sind der Grund, warum Millionen von Namenschristen geknechtet sind auf diesem Erdkugel. Aber es gibt gute Traditionen. Hier sind apostolische Traditionen. Bitte vergleiche sie nicht mit den Traditionen der Ältesten. Lesen wir Kapitel 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und dann einen Kelch. Das Brechen des Brotes, das Herrnmahl oder das Abendmahl, ist gleichfalls eine apostolische Überlieferung. Er redet hier über zwei apostolische Überlieferungen. Wie Männer und Frauen sich verhalten angesichts der Anbetung und des Dienstes Gottes und wie wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen. Apostolische Traditionen. Kapitel 15, wir haben noch ein Beispiel. Vers 3. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Das Evangelium, durch das wir errettet worden sind, ist eine apostolische Tradition. 1. Thessalonicher Kapitel 4, glaube ich, oder nein, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 15, haltet diese Traditionen, die ihr von uns bekommen haben, fest. Kapitel 3, Vers 6, wiederum das Gleiche. Brot und Wein und die Überlieferung des Herrenmahls hat Paulus von dem Herrn bekommen. Und hinter dem Brotbrechen, hinter dem Evangelium und hinter der Bedeckung der Frau und dem Unbedecktsein des Mannes steht zuerst einmal der Apostel Paulus und zweitens der Herr Jesus Christus, der Urquell dieser Überlieferung. Und so, wenn wir von Tradition reden, wollen wir eine differenzierte Haltung haben. Neue Tradition, das heißt neuer als Neue Testament, oder alte Tradition, der Rückfall in Judentum, das sind schlechte Traditionen. Aber apostolische Traditionen, Leute, das hat das Gewicht des Herrn. Und im Hinblick auf der anderen Tradition in Kapitel 14, im Hinblick auf den Gebrauch der Geistesgaben in der Zusammenkunft der Gemeinde, wenn ihr alle an einem Ort seid, und in Bezug auf die Rolle, die die Frauen spielen bei dieser Zusammenkunft, sagt Paulus in Kapitel 14, Vers 37, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, das ist ein Gebot des Herrn. Wenn jemand unwissend ist, so bleibe er unwissend. Du bist besonders geistlich. Deine Erkenntnis ist besser. Du verstehst es genauer. Paulus' Wort an dich und an mich ist das Wort von dir und von deiner Gemeinde oder deiner Denomination ausgegangen? Oder habt ihr das Wort empfangen? Haben wir das Wort empfangen, dann sollen wir wissen, was Paulus sagt in diesen Sachen, ist das Gebot des Herrn. Da beginnen wir heute ab. Das ist die Grundlage unserer Betrachtung. Und Geschwister, jede Gemeinde hat Traditionen. Selbst unsere neu entstandenen Gemeinden im Salzburger Land haben Traditionen. Irgendwann einmal ein Arzt, der Angst hatte vor Ansteckungsgefahr in der ältesten Gemeinde im Salzburger Land, hat begonnen, einen Tuch herumzugeben beim Brechen des Brotes. Und jeder musste den Kelch abwischen, nachdem er einen Schluck gemacht hat. Wir sind heute etwa 14 Gemeinden und insgesamt in der Gegend. In 14 Gemeinden geht ein Tuch herum. Ich habe es gerade nach viel Überreden in Salzburg abgebaut. Aber Salzburg ist die erste Gemeinde und die einzige ohne ein Tuch, das herumkreist mit diesem Ding. Brechen des Brotes dauert bei uns sehr lang, ich kann dir das sagen. Wegen diesem blöden Tuch. Jede Gemeinde hat Traditionen. Jede Gemeinde. Etwas bürgert sich ein und dann praktiziert man das. Und im Laufe der Zeit gewinnt das irgendwie den Nachgeschmack von Wahrheit selbst. Jede Gemeinde. Und es ist unsere Aufgabe, in unserer Generation die Heilige Schrift neu aufzumachen und den Mut zu haben, uns zu prüfen, ob das, was wir bisher gelernt haben, egal wie gottselig und fromm unsere Väter waren, zu prüfen, ist das, was wir wirklich tun, im Rahmen der Heiligen Schrift. Ein Einwand, die ich öfters gehört habe, kommt aus dem dritten Kapitel von Galaterbrief. Das behandeln wir eingangs. Galater Kapitel 3, Vers 27 bis 29. Denn so viele eurer auf Christus getauft worden sind, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude oder Grieche, da ist nicht Sklave oder Freie, Da ist nicht Mann oder Frau. Denn ihr seid alle einer in Christo Jesu. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr dann Abrahams Same und sein nach Verheißung Erben. Wir sind nicht Mann oder Frau, sagte jemand. Alle eins in Christus. Geschwister, vergessen nicht den 29. Vers und das Argument des ganzen Kapitels. Die Frage ist, Leute, wie kommen wir zu unserem Erben? Wir kommen zu unserem Erbe in dem Samen Abrahams. Wenn zum Beispiel deine reiche Tante nach 5 Jahren Treue und inständige Pflege deinerseits stirbt, dann kommt der Tag, wo man das Testament vorliest. Alle sind versammelt und der Rechtsanwalt, der Notar ist da und er liest das Testament vor, die Tante Sabine hat ziemlich ein Vermögen gelassen. Dein Bruder hat ihre Jagd bekommen und ihr Jagdgebiet und ihre Jagdhütte. Und dann deine Schwester hat ihr Wohnsitz in Österreich bekommen. Und dann das ganze Geld und alle Aktien hat deine Cousine bekommen. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und dann der Notar liest das Testament zu Ende und du sagst, aber mein Name ist nicht erwähnt. Meine Güte, ich habe sie 5 Jahre lang gepflegt. Mein Name muss da stehen. Nein, entschuldigen Sie, Ihr Name steht da. Dann fügen Sie in mein Name den zu. Nein, das können wir nicht tun. Das Testament ist mit dem Tod des Testamentmachers endgültig. Wie willst du kommen zu deinem Erbe? Du musst in Christus sein. Er ist der Same Abrahams. Und in Christus, Leute, gibt es keine Bevorzugung. Es gibt nicht Juden oder Griechen. Die Juden, die bekommen einen besonders großen Teil aus Abrahams leiblichen Nachkommen. Nein, nein, nein. Es gibt keine Juden und Griechen in Christus. Es gibt keine Sklaven und Freien. Natürlich, die Freien meinen sie. Ihnen steht mehr zu, oder? Als den Sklaven. Oder die Manneleit sagen, die Weiberleit, sie können halbe Portion haben. Oder? Nein, in Christus sind wir eins. Und wenn es geht um unser Erbe, sind wir eins. Damals hat man den Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien und sogar zwischen Mann und Frau gekannt an ihrer Kleidung. Aber er sagt, ihr habt Christus angezogen. Es gibt keine Unterschiede mehr in Christus. Aber heißt das, dass es keine Unterschiede gibt in den Rollen, die wir spielen in unserer Welt, in der Gemeinde, in der Gesellschaft? Nehmen wir an, dein Chef bekehrt sich, du bekehrst dich, er geht zusammen in die Versammlung. Ja, aber am Montag, um 8 in der Früh, wenn du um 8 Uhr erscheinst, du hättest um 7:30 da sein sollen, kommst du mit Galater Kapitel 3, wir sind nicht frei und Sklaven in Christus. Gilt dieses Argument? Nein. Nein, Galater 3 zeigt uns, wie wir gerettet werden und unsere Stellung vor Gott. Epheser 5 bis 6 zum Beispiel zeigt uns, oder Kolosser 3 oder 1. Korinther 11, wie wir uns benehmen in dieser Welt als Christen. Eine interessante Stelle als Antwort, das war meine lange Antwort, jetzt meine kurze. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Bemerkst du den Unterschied? Und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Ja, in Christus, wenn es geht um mein Heil und meine Stellung vor Gott, es gibt nicht Mann, es gibt nicht Frau. Aber in der Gemeinde, es gibt Mann und Frau. Es gibt nicht Sklave oder Freie. Es gibt nicht Juden oder Griechen. Aber beachte hier bei dieser Stelle, wenn es geht um die Gemeinde, was für Unterschiede ausgelassen werden. Denn Paulus schreibt in diesem Brief, es gibt wohl einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Symbole drücken unterschiedliche Beziehungen zu unserem Herrn und Haupt aus. Vers 3 bis 6, innerhalb Gottes Erlösungsplanes, im Hinblick auf sein Erlösungsplan. Und Vers 7 bis 12, im Hinblick auf seine Schöpfungsordnung. Hast du diese Reihenfolge bemerkt? Komisch, oder? Vers 3 bis 6, Erlösung. Vers 7 bis 12, Schöpfung. Hätte es umgekehrt vorgestellt, oder? Aber das ist, wie Gott wirkt. Denn die Schöpfung heute ist nicht normal. Satan hat sein Haupt vor Gott entblößt. Hat gegen Gott rebelliert. Hat die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Und so der erste Schritt zur neuen Schöpfung ist Erlösung. Und Gott stellt wieder her, bevor er uns in die vollständige neue Schöpfung einführt. In der Erlösung stellt er seine Ordnung wieder her. Und eines Tages, wenn die Erlösung vollendet ist und alles erlöst ist, zur richtigen Ordnung wiederhergestellt und die Schöpfung wieder in Harmonie, dann werden wir als Erstlinge dieser neuen Schöpfung unsere Aufgaben antreten. Zuerst einmal Verse 3 bis 6, die Ordnung in Gottes Erlösungsplan. Und jetzt möchte ich einfach um der Vertrautheit mit dem Wortlaut des Textes willen, die Verse wiederum lesen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Ihr habt bemerkt, meine Mühe hier zu lesen, denn ich versuche immer wieder Weib mit Frau zu ersetzen. Das ist schwierig. Ich lese diese uralte Elberfelder, diese Urtextbibel. Und diese, das steht in diesen alten Ausgaben da drin in die Urtextbibel. Jedenfalls, ich lese das, weil das meine Lieblingsübersetzung ist. Aber im Hinblick auf diese Frage wollte ich besonders vorsichtig sein, und das für unsere Begriffe im 20. Jahrhundert, weißt du, mit Hypotheken belasteten Begriff Weib auslassen. Wir in Österreich sind nicht so höflich in mancher Hinsicht wie hier. Wir reden von Weiberleit und Mannerleit und alles Mögliche. Und ich versuchte Frau zu sagen, aber bitte habe ein bisschen Verständnis mit mir. Von ab jetzt sage ich Weib, denn ich, sonst komme ich durcheinander. Okay? Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, des Weibes Haupt, aber der Mann. Des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jedes Weib aber, das betet oder weissagt mit unbedecktem Haupte, entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, als wenn sie geschoren wäre, denn wenn ein Weib nicht bedeckt ist, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für ein Weib schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren werde, so lass sie sich bedecken. Ich möchte zuerst einmal, wie unser Text, zu den Brüdern reden. Warum ist es, dass wir Brüder unser Haupt entblößen beim Gebet oder wenn wir an einer Kirche gehen Wenn wir bei einem Grab stehen, ist es, weil wir Gentlemen sind, gut erzogen sind? Ist das, warum wir das tun? Wieso ist das ein Teil unserer Gesellschaft? Ich habe das immer wieder bemerkt, sogar in Kirchen, wo die Bibel wenig Rolle spielt. Wenn die Männer in die Kirche gehen, sie nehmen ihr Hut ab. Und wenn die Frauen in die Kirche gehen, sie nehmen ihr Hut nicht ab. Du sagst, Bruder, ja, aber Christus ist mein Haupt. Und ich will mein Haupt nicht entehren, dadurch, dass ich einen Hut trage zu diesen Anlässen. Aber gehe in die Synagoge. Du kannst das nicht praktizieren, was du ohne zu denken praktizierst in deiner Gesellschaft. Gehe in der Synagoge, du musst einen Hut tragen oder ein Talit. Ich habe nur ein Bild gesehen mit Bundeskanzler Kohl mit einem Hut. Und das war vor einigen Jahren, als er in Tel Aviv war, bei dem Denkmal für das Opfer der Holocaust. Und da trug er einen Hut. Ich kann dir sagen, er trug einen Hut da. Als deutscher Bundeskanzler. Geh in die Synagoge. Wisst ihr, Leute kommen in die Gemeinde heute und sie sagen, in Salzburger Land, ja, warum sind die ganzen Frauen hier bedeckt? Wenn ein Jude in die Gemeinde käme, würde er fragen, warum sind die Männer nicht? Aber wir denken normalerweise nicht so. Wir sind gewohnt zu denken, dass das, was wir tun, richtig ist. Geschwister, wir haben unsere Tradition. Wieso hast du keinen Hut, fragt der Jude, wenn er kommt in die Gemeinde zu Korinth. Die Antwort ist, weil ich mein Haupt nicht entehren will. Und wer ist dein Haupt? Christus. Christus. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Christentum und Judentum ist? Wasser, Brot, Kelch und das entblößte Haupt des Mannes. Das ist der Unterschied. Diese vier von den fünf Symbolen. Denn sie sind in ihren Sünden und sie haben kein Opfer für ihre Sünden und sie haben keinen Christus. Der Unterschied zwischen Christentum und Judentum sind diese vier Symbole. Sie erkennen Christus als ihr Haupt nicht an. Sie sind in der Finsternis. Und deswegen bedecken sie, wie seit vielen Jahren, seit den Zeiten der Synagogen, vor Christus, wir können wohl annehmen, dass unser Herr beim Lesen der Heiligen Schrift oder beim Gebet so ausgeschaut hat, denn er war ein Jude. Du kannst es dann abschauen. Aber mag ich sagen, ja, Paulus, der hat ein bisschen von seinem Pharisäertum. Weißt du, er hat nichts für die Weiberleute übrig. Ein bisschen Pharisäer noch, sagen die Leute. Das sagen sie da an der Theologischen Fakultät in Salzburg. Und in manchen anderen Orten. Ein bisschen Rabbiner ist er immer noch. Aber Paulus stellt die jüdische Sitten an den Kopf hier, Leute. Das ist nicht Judentum, was ich gelesen habe. Das ist Christentum im Gegensatz zu Judentum. Oder Paulus und seine kulturelle Anpassung, sagen andere Leute. Weißt du, es waren viele Huren umeinander da in Korinth und ich musste aufpassen, sonst würde man meinen, die Schwestern der Gemeinde wären Huren, weil sie ihre christliche Freiheit genossen haben und ihre Kopftücher weggeschmissen haben und jetzt meint man, everything goes and nothing matters in dieser Gemeinde, gell? Nein, wenn du liest vorsichtig über die Kultur, beim Gebet haben die Römer sowohl Mann als Frau sich beim Gebet bedeckt. Als der römische Feldherr seine Soldaten bereitete auf den Krieg, auf die Schlacht, war der Befehl des Feldherrs, ich glaube nicht, ob ich das richtig ausspreche, denn ich weiß von Latein nichts, Phileo Capiti, bedecke euer Haupt. Helm ab zum Gebet. Und der römische Soldat hat den Helm auf zum Gebet. Aus Ehrfurcht gegenüber seinen Göttern. Die Griechen haben weder Frau noch Mann sich bedeckt beim Gebet. Das, was wir hier in 1. Korinther 11 haben, ist nicht Kultur, Geschwister. Es widerspricht jüdische Kultur, römische Kultur und griechische Kultur. Wir haben etwas Neues von Gott eingeführt für die Gemeinde. Hier haben wir Hauptstrom Christentum, apostolische Christentum. War Paulus gegen Frauen? Hat ihre Ausbeutung gebilligt? Ich möchte euch was zeigen. Eine kleine Hierarchie hier. Zuerst einmal. Das Haupt von einem jeden Mann ist Christus. Das Haupt Christi ist Gott. Und das Haupt der Frau ist der Mann. Das sagt er. Sie ist blond. Now, wenn ich 1. Korinther 11 geschrieben hätte, hätte ich 1. Korinther 11 ganz anders geschrieben. Ich hätte gesagt, Gott ist Oberhaupt. Dann kommt Christus, dann kommt Mann, dann kommt Frau. Viel schlichter, einfacher und entspricht die Wertvorstellungen von jedem Mann. Ihr wisst wohl, wie das ist. Ein Mann fährt sein Auto durch die Gegend und er macht einen kleinen Fehler und hat eine kleine Beule und kommt nach Hause und er sagt irgendein Wort, das man von dem Podium nicht sagen darf. Und dann seine Frau sagt, wie es war, und er sagt, ja, es war eine blöde Situation, es war irgendwie dumm. Er fährt durch eine rote Ampel, und die Leute schauen, und weißt, es ist lustig, wie der Mann tut, als ob er nichts getan hat. Er weiß nichts, er fährt einfach. Aber dann, wenn eine Frau einen Fahrfehler macht, vielleicht, dann sagt er, na, Wahnsinn, es ist eh klar, Weiberleid. Das ist, wie die Männer sind. Aber beachte, Paulus hat die Frau nicht als letzter Rang in der Hackordnung eingesetzt. Er sagt Folgendes. Das Haupt des Mannes ist Christus. Das Haupt der Frau ist der Mann. Und das Haupt Christi ist Gott. Und die Frau ist zwischen zwei andere Aspekte der Hierarchie. Was will er anders sagen, liebe Schwester, als Folgendes? Es ist sehr schwer, untertan zu sein. Sehr schwer. Christus, hier nicht der Sohn Gottes. Christus, das ist der Name des Erlösers, des Gesandten Gottes. Christus hat das erfahren, was ich von euch verlange, sagt Paulus. Christus verlangt von dir nichts, was er selber nicht getan hat. Er war in seiner Beziehung zu seinem Gott, wie du in deiner Beziehung zu deinem Mann. Und vergesse Folgendes nicht, sagte er. Dein Mann hat auch ein Haupt. Ist Paulus gegen Frauen? Die Schriftsteller seiner Tage, derjenige, der auch in Kurs war, Aristoteles, hat gesagt, dass die Frauen dazu da sind, um Kinder zu gebären für die Staaten. Und dass die höchste und vornehmste Liebe homosexuelle Liebe ist. Frauen waren in der Gesellschaft Gebrauchsgegenstände. Und Paulus sagt, nein, 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 nein. Die Frau ist die Herrliche an dem Menschenpaar. Er sagt, zwar der Mann ist nicht geboren, ist nicht um der Frau willen da, aber jeder Mann ist durch eine Frau geboren. Und hier sehen wir eine wechselseitige Abhängigkeitsbeziehung. Der Mensch ist ein Wesen, das nur vollständig ist als Paar. Allein, sagt Gott, ist es nicht gut. Und das Herrliche an diesem Paar ist die Frau. Jede Frau, die ein bisschen Selbstwert hat in der christlichen Kultur, soll sich jeden Abend verbeugen auf ihr Knie und dem Herrn danken für den Apostel Paulus. Du brauchst nur zu einer muslimischen Kultur gehen für eine Vergleichsmöglichkeit. Christus tat das, liebe Schwester, was er von dir verlangt. Christus, wie wir gelesen haben gestern, Gott gleich. Aber er hat diese Stellung, Gott gleich sein, nicht als eine Möglichkeit genutzt, alles um sich zu reißen. Er hat diese Stellung benutzt, als Sprungbrett, uns zu erlösen. Er machte sich selbst nicht. Dem Wesen nach war er Gott gleich, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an und lebte unter anderen Bedingungen in einer anderen Rolle. Niemand hat jemals den Vater angespuckt. Er ist größer. Niemand hat jemals den Vater ausgepeitscht. Er ist größer. Niemand hat den Vater jemals gekreuzigt und getötet. Er ist größer. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebtet, würdet ihr froh sein, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer. Seine Bedingungen, unter denen er lebte oder er existiert, waren größer. Und obwohl Jesus Gott gleich ist, wahrer Gott, gibt es hier Rollenunterschiede. Kapitel 15, Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der alles unterworfen hat, auf das Gott alles in allem sein. Dort, wo alles in Christus zusammengefasst ist, alles in den Himmel und alles auf Erden, Christus Mittelpunkt, Christus auf dem Thron des Universums, alles unter seiner Herrschaft, der Tag wird kommen, wo er diese Macht seinem Gott übergibt, um zu zeigen immer noch, dass er untertan ist, dass er freiwillig das Hauptsein seines Gottes anerkennt. Liebe Schwester, Christus verlangt nichts von dir, was er selbst nicht getan hat, und zeigte damit, dass es nicht immer leicht ist, in einer Untertanbeziehung zu sein. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und Gott ist das Oberhaupt Christi. und gleich wie Christus Gott als Haupt angenommen hat und immer wieder verherrlicht hat, ist es die Rolle jeden Mannes, Christus als sein Haupt anzuerkennen. Sichtbar auch. Und seine Haltung, seine Herzenshaltung und seine Lebenshaltung sichtbar darzustellen, dadurch, dass er Ehrfurcht zeigt, dass er beim Gebet oder wenn er am Wort Gottes denkt oder wo die Christen versammelt sind, bewusst zusammen Mann und Frau in der Gegenwart Gottes, er wird sich nicht bedecken. Und ebenso die Frau, wenn sie Respekt hat für den Mann, ich sage nicht ihren Mann, es geht nicht um Ehemann und Ehefrau hier, Leute, vergiss das. Es geht um Mann und Frau. Um den Respekt für Gottes Ordnung zu zeigen. Sie trägt eine sichtbare Macht der Unterordnung. So, wenn der Mann betet mit bedecktem Haupt oder prophezeit, entehrt er sein Haupt, Christus. Wenn die Frau mit unbedecktem Haupt betet, entehrt sie ihr Haupt, den Mann. Gott hat ihr ein Symbol gegeben, durch das sie diese Stellung bezeugen kann. Vers 5 und 6. Wie entehrt sie denn ihr Mann? Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre, denn wenn ein Weib nicht bedeckt ist, so werde auch ihr Haar abgeschnitten. Wenn es für ein Weib schändlich ist, dass ihr Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lass sie sich bedecken. Sie bezeugt durch ihr Unbedecktsein, dass sie hat kein Haupt. Zwei Arten von Frauen hatten kein Haupt. 5. Buch Mose, eine Witwe. Zweitens, eine Ehebrecherin hat kein Haupt. Sie erkennt kein Haupt an. Oder eine Hure. Und diese Leute wurden unter Umständen geschoren. Es ist auch in unserer Zeit passiert. Die Französinnen, die sympathisierten mit dem Vichy-Regime, mit dem Regime des Dritten Reiches in Frankreich, wenn sie vom Widerstand ertappt wurden, wenn sie mit einem deutschen Soldat etwas zu tun hatten, wurden sie geschoren. Das war eine Schande. Eine Schande ist es, wenn eine Frau geschoren ist. Und er sagte, es wäre gleich, als wenn dein Haupt geschoren wäre. Denn in dem geistlichen Sphäre verkündigst du, dass du das Hauptsein des Mannes nicht anerkennst. Warum vervollständigst du deine Schande nicht, sagt Paulus. Natürlich, das ist nicht ein Befehl. Ich hoffe nicht, dass morgen diejenigen, die nicht bereit sind, sich zu bedecken, kommen hierher rasiert. Das wäre traurig. Aber ich will sagen Folgendes, das ist eine Schande. Und wenn du nichts gegen Schande hast, dann vervollständige die Unehre. Albrecht übersetzt, denn sie stellt sich auf eine Stufe mit einer Geschorenen. Und das ist bekanntlich schändlich. Vers 7 bis 12, die Ordnung in Gottes Schöpfung. Warum trägt Gott, und ich habe etwas vergessen zu sagen, warum habe ich zuerst gesagt Erlösung und dann Schöpfung? Ich habe Erlösung zuerst gesagt, weil die Rede hier und die Leitfigur ist Christus. Und das ist seine Bezeichnung als Erlöser, der Gesandte, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Und jetzt die Schöpfung. Warum trägt der Mann eine Kopfbedeckung? Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Das Weib aber des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weibe vom Manne, denn der Mann wurde nicht um des Weibes willen geschaffen, sondern das Weib um des Mannes willen. Darum soll das Weib eine Macht auf dem Haupte haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder das Weib ohne den Mann, noch der Mann ohne das Weib im Herrn. Denn gleich wie das Weib vom Manne ist, so auch ist der Mann durch das Weib, alles aber von Gott. Beachte hier, wie sorgfältig Paulus ist, auf dass wir nicht falsche Ideen bekommen, Brüder. Dass wir irgendwie erhaben wären über unsere Frauen oder über die Frauen in der Gemeinde. Sehr sorgfältig, dass er zeigt uns unsere gleiche Wertstellung. Ich benutze diese Stelle anständig mit Zeugen Jehovas.